Querfunk.
Mit Jérôme Brunel und heute eine Sonderfolge zur WWDC von Apple. Und deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen den Chris Hieber von iPhone.de. Grüß dich, Chris.
Hi.
Und den Mike Habermeier von joshuasdream.de.
Hallo.
Grüß dich.
Hallo.
Hallo Mike. Ganz kurz, Chris, iPhone.de kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren, verfolge die Seite eigentlich schon wahrscheinlich seit es sie gibt oder kurz danach, auch über die App. Ziemlich erfolgreich seid ihr, gell?
Inzwischen ja. Also inzwischen freuen wir uns doch einer recht großen Besucherzahl täglich. Macht
und,
Spaß.
Und Mike, deine Firma Joshua's Dream, wenn ich das richtig verstanden habe, ihr verkauft Apple-Produkte und ihr richtet sie dann auch gleich ein.
Ganz genau richtig, ja. Also wir beraten die Kunden und und verkaufen ihm dann hoffentlich das Richtige.
Gestern Abend WWDC von Apple mit der Keynote. 2 Stunden war sie lang. Vielleicht mal ganz am Anfang. Ich war ein kleines bisschen enttäuscht so nach der Keynote. Ging es euch da ähnlich oder wart ihr zufrieden?
Also ich war schon lange nicht mehr enttäuscht nach Apple Keynotes, weil ich im Vorfeld schon immer sage, die Erwartungen werden künstlich so hochgeschraubt, bleibt mal auf dem Teppich, ja. Es kommt eh kein Fernseher und auch keine Armbanduhr. Und wenn sie dann doch kommen sollte, wäre es eine schöne Überraschung. Aber ich denke, dass da die Erwartungen immer unheimlich hochgeschraubt werden und es ist halt auch eine Firma, die Ideen haben muss und die umsetzen muss. Und da ist nicht alles, das ist das Unendliche nicht möglich. Also.
Ja, also ich schließe mich da dem Chris einfach mal an. Also ich bin auch schon lange nicht mehr irgendwie und denke mir, die müssen das Telefon jetzt nochmal neu erfinden, weil das kannst du einfach nicht mehr neu erfinden. Ja, also sie müssen es kontinuierlich weiterentwickeln und das tun sie auch. Und ja, aber ich war auch also nicht verwirrt oder irgendwie enttäuscht oder sowas gestern, sondern ich fand es wirklich gut eigentlich. Ich hatte mir weniger erhofft oder weniger gedacht eigentlich, dass passiert und das war echt gut.
Ja, ich meine, du siehst es also, ein großer Wurf gelingt ja dann schon auch mit Regelmäßigkeit des iPhone, dann kam das iPad und ja, um nichts vorwegzunehmen, aber wenn der neue Mac Pro jetzt funktioniert, ist er wahrscheinlich auch nicht schlecht.
Und nicht zu viel kostet einfach auch, glaube ich.
Ich glaube, da wirst du enttäuscht.
Ich glaube auch, ja.
Gut, gehen wir es einfach mal ein bisschen chronologisch durch. Die erste oder eine der ersten Zahlen waren, dass die WWDC nach 71 Sekunden ausverkauft war. Also ich finde, das ist der Hammer. Also am Anfang hieß es ja mal 2 Minuten, jetzt 71 Sekunden, das ist doch verrückt.
Ja. Aber ich glaube, die Masse der Entwickler zeigt es da, glaube ich, auch, was da extrem viel Potenzial dahinter steckt in diesen Entwicklern auch und wirklich diese Plattform iOS, macOS 10 extrem interessant ist für die ganzen Entwickler.
Ja, 6 Millionen Entwickler weltweit jetzt. Und ich meine, was kostet, ich glaube, waren es 1.500 oder 1.700 Dollar?
$1,600, ja.
Wenn du jetzt wirklich ein aktiver Entwickler bist und da das auch kommerziell betreiben möchtest, dann lohnt sich so eine Investition, weil du wirst dieses Umfeld und diese Lernmöglichkeiten kriegst du nirgendwo anders. Das klingt für einen Fremden oder für jemand, der da nicht drin ist, als ein sehr hoher Betrag. Aber schau dir an, was die hier für irgendwelche komischen Seminare nehmen in einem drittklassigen Hotel oder so. Ja, da hast du halt, ich glaube 1.000 oder 2.000 Apple-Mitarbeiter vor Ort, die du fragen kannst und du hast einen Austausch. Du knüpfst Kontakte ohne Ende. Ich glaube, deswegen ist die so begehrt und so schnell ausverkauft.
Ja, das ist ein professionelles Event von Apple, also richtig professionell.
Das erste große Thema war OS X. Da gibt es demnächst eine neue Version, beziehungsweise für Entwickler gibt es sie ja schon als Beta. Im Herbst soll dann die Final kommen. Mavericks heißt sie. Keine Katze mehr. Gibt keine mehr.
Schade eigentlich.
Und da gibt's doch einige Neuigkeiten. Ich glaube, grob kann man sagen, iOS und OS 10, die finden immer mehr zusammen.
Das wurde ja so von Apple angekündigt schon mit Mountain Lion. Genau, dass es zusammenwachsen soll. Und es passiert jetzt auch wieder. Wobei ich sagen muss, ich meine, dass iBooks jetzt kommt, das war ja allerhöchste Zeit. Ja, ich weiß gar nicht, warum die da so lange gebraucht haben.
Ich muss ehrlich sagen, ich hab das gesehen, dachte, ja, wie ist das nicht schon längst drin?
Da macht den Amazon seit Jahren vor, wie sowas funktionieren muss mit E-Books und ich weiß nicht, an was das gelegen hat, dass das iBooks erst jetzt auf den Mac kommt.
Ich glaube, da sieht man auch, dass es Zeit geworden ist, dass dieser Chef, dieser Softwareentwicklungschef, dieser Scott Forstall einfach mal gehen musste, weil es war einfach nicht alles von vorne bis hinten durchgedacht und durchgezogen. Also ich finde auch die Map-App, die hätte es eigentlich auch schon länger mal gebraucht. Ja,
wobei ich habe den Einblick nicht, aber ich denke, auf dem Foster wird ein bisschen zu viel rumgehackt. Man muss immer noch im Kopf haben, dass der unter Steve Jobs gearbeitet hat. Und da hat sich, glaube ich, auch einiges getan, weil Steve Jobs hatte ja auch seine Birne, die er durchgezogen hat. Und ich glaube, da hat der Foster lang nicht so viel Einfluss drauf gehabt, sondern Jobs hat da, denke ich, relativ viel entschieden und sagt, das ist nötig, das nicht. iBooks brauchen wir nicht, braucht kein Mensch.
Gut, jetzt ja, ich glaube, sie arbeiten mehr als Team jetzt vielleicht auch zusammen. Ja. Entschuldigung. Das ist, merkt man schon auch, dass mehr auf der Stage waren, der mal, hier mal, der andere mal und so weiter. Also es ist nur noch nicht mehr auf eine Person fixiert, sondern es sind wirklich mehrere und auch mehrere Teams, die, glaube ich, eng zusammenarbeiten oder enger zusammenarbeiten, als es früher der Fall war, ja.
Finder Tabs finde ich eine ganz neue, ganz schöne Entwicklung, dass man jetzt im Finder Tabs hat und dann eben seine Suchen untergliedern kann. Was haltet ihr davon?
Ja. Es wurde Zeit.
Also ich glaube, das scheint mir auch ganz praktisch einfach. Das ist so, dass du ein paar Fenster zusammenfassen kannst und sagen, okay, hier habe ich die in Tabs abgelegt. Muss kurz aber noch eins anhängen. iOS war ja auch Maps. Das war noch eine sehr schöne Ergänzung, fand ich. Weil wir jetzt gerade bei dem Zusammenwachsen waren. Also gerade, dass man das Maps als eigene App kriegt. Und du hast eine Turn-by-Turn-Navigation drin, was auch ganz witzig ist. Bloß fehlt mir das GPS-Modul für mein MacBook. Aber in der Stadt geht es ja über Wi-Fi.
Ja, genau.
Naja. Nee, aber was ja interessant ist,
nur in Horb.
Ja, du kannst ja da zu Hause sitzen und sagen, okay, ich möchte heute ja eh nach Hamburg fahren. Ich plane das jetzt mal an meinem Mac und dann schiebe ich es rüber auf mein iPhone und dann habe ich es gleich da. Das ist ja der Gedanke, denke ich, dahinter.
Das ist wunderbar. Was Gutes.
Und das ist ja eigentlich ganz praktisch, weil ich kenne das von mir. Ich setze mich dann ins Auto und dann hole ich mein iPhone raus für die Navigation und dann hantiere ich da erstmal rum. Ist natürlich praktisch, wenn man das gleich zu Hause machen kann, bevor man im Auto sitzt. Finde ich persönlich ganz praktisch. Auch die Push-Notifications.
Lass es drin.
Auch die Push-Notifications, die ja normalerweise nur auf dem iPhone oder iPad erscheinen jetzt auch unter OS X Mavericks, finde ich auch nicht unpraktisch.
In der Mitteilungszentrale, ja. Also klingt auf jeden Fall sehr gut. Wenn es gut funktioniert, auch, also gerade ich kann da irgendwie so eBay-Nachrichten haben sie als Beispiel gebracht. Oder vielleicht können wir auch, wir haben so eine Push-App fürs iPhone, die jetzt auf den Mac bringen und sagen, komm, hier hast du deine Push-Nachrichten, auch wenn wir was Neues schreiben. Ist auf jeden Fall eine interessante Erweiterung. Da steckt ja auch viel Potenzial in der Mitteilungszentrale. Auch die Tatsache, kennt man ja auch von anderen Third-Party-Tools, dass man jetzt quasi so eine Nachricht kriegt und kann die direkt beantworten. Weißt du, dass du jetzt nicht mehr in die App rein musst, sondern du kriegst oben eine Nachricht, kannst das kleine Nachrichtenfenster reinschreiben und kannst antworten und dergleichen. Das ist schon praktisch und macht das Arbeiten wahrscheinlich ein ganzes Stück produktiver.
Das finde ich halt auch wirklich, was man da wieder gesehen hat, dass das, was sie angefangen haben, mit dem Notification Center einfach nochmal sich überdacht haben, nochmal gehört haben von den Usern, was brauche ich alles, was fehlt alles, was funktioniert eigentlich nicht so, wie soll. Und das haben sie, glaube ich, einfach nochmal super verbessert und haben das aufgenommen, was die Leute oder die User eben ihnen gesagt haben auch.
Noch was Neues in OS X sind die Tags, die du verwenden kannst, um bestimmte Dateien nochmal besonders zu kennzeichnen. Also zum Beispiel kann man sagen, wichtig, ja, und dann hat man einen Ordner, wo alles Wichtige drin ist. Finde ich auch eine recht gute Idee. Kannte ich so in der Form auch noch nicht.
Ja, das war mir bloß nicht ganz so klar. Vielleicht weißt du das besser noch, aber ich habe gesagt, also ich weiß nicht, wofür es brauchen sollte. Weil ich habe die, Etiketten ja schon ewig bei macOS, die ich mir auch selber anlegen kann, wo ich quasi Sachen kategorisieren kann. Und ich könnte ja auch ins Notizfeld Tags reinschreiben. Also natürlich ist es bequemer, wenn ich die kurz anwählen kann, die Tags. Aber da muss ich für mich selbst gestehen, mir ist das Taggen überhaupt schon zu doof, weil es immer ein Mehraufwand ist. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich meine Datei nur durchtaggen soll.
Da kann ich was dazu sagen, weil ich habe ja eigentlich immer nur professionelle Anwender oder keine Home-Anwender eigentlich, sondern ja, Leute, die damit Geld verdienen, und das ist eigentlich ein Feature, was schon ewig lang gewünscht worden ist, dass an sich sie taggen können, zum Beispiel Kundennamen und so weiter, und dann einfach nur nach diesen Kunden suchen können, welche Dateien wurden am so und so vierten erstellt und so weiter, mit dem Tag, keine Ahnung, Heft 24 oder sowas. Und das ist ja auch bei der Fülle an Fotos, die man heutzutage hat, ist Taggen ja eigentlich ganz wichtig. Und deswegen, das Feature ist also, denke ich mal, für den Heimbereich zu viel, weil das kann keiner anwenden oder keiner konsequent durchziehen, weil Taggen muss man eben konsequent machen. Aber für den professionellen Bereich, glaube ich, ist Tekken, wenn es auch auf einem Server funktioniert, was ich eigentlich schon glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist das schon eine ziemlich gute Funktion nochmal, um in diesen ganzen Datenwust ein bisschen Ordnung reinzukriegen.
Okay. Keychain, nächstes Feature, also automatisch Passwörter generieren und automatisch verwalten. Nach der Affäre in Amerika fragt man sich, will man das wirklich haben?
Ja gut, es gibt ja Leute, die haben mit One Password ihre Schlüssel Geschichten in Dropbox abgelegt, also was da auch nicht unbedingt security sicher ist, glaube ich. Aber ja, die armen One Password Entwickler tun mir jetzt mal leid, glaube ich.
Ja, ja, also denen nehmen sie doch ordentlich Wind aus den Segeln oder graben das Wasser ab. Ja. Wobei, da muss ich jetzt, also ich bin da jetzt nicht so der Tech-Mensch, aber ich gehe doch eigentlich davon aus, dass so eine 256 irgendwas Verschlüsselung schon eine relativ hohe Sicherheit darstellt, wenn meine Daten verschlüsselt auch auf Dropbox liegen. Dazu muss ich noch sagen, habe ich auf Dropbox inzwischen diese zwei Wege Sicherheitsdingens da aktiviert, wie ich weiß gar nicht, wie das Zeug alles heißt. Du weißt, was ich meine. Also quasi, ja. Wenn da jetzt ein neues Gerät auf Dropbox kommt, kriege ich auf mein iPhone eine Nachricht, hey, mhm. Und es scheint mir relativ vernünftig. Da kann ich natürlich jetzt nichts machen, wenn das CIA an meine Daten geht, aber zumindest bei allen anderen.
Die brauchen schon viel Zeit und viel Rechenleistung, um das zu knacken, glaube ich. Also.
Was empfiehlst du?
Ich?
Nee,
nein, er meint mich. Ich bin immer noch der Meinung, wenn Cloud, dann lokale Cloud. Also, mhm. Aber gut, das springt jetzt, glaube ich, oder ist ein anderes Thema.
Da hast du sicher recht, aber das ist halt dann vom Aufwand her für einen Normal-User, denke ich,
ja.
Zu hoch. Aber von daher finde ich es gut, dass das Thema angegangen wird, auch wenn das jetzt irgendwie Entwickler hart trifft. OnePassword, vielleicht haben die aus dem Grund ihre Mac-Anwendung auch zurückgestellt und nicht veröffentlicht, dass sie das vorher gerochen haben. Weil wenn es im System integriert ist, dann nutzen das mehr Leute und dann werden vielleicht auch mehr strenge Passwörter vergeben für und nicht immer nur Tomate.
Ja. Aha, dein Passwort ist also Tomate.
Nee, ich habe meine Hochschule. Ich habe meine Hochschule unterrichtet und habe das mal als Beispiel gebracht, was man nicht nehmen soll. Ja. Und ganz viele hatten das dann, weil das war damals noch so analog, dass sie das, bevor ihr Account erstellt wurde, von Hand auf so ein Formular eintragen mussten. Das wurde dann wieder eingegeben und dann wurden sie wieder aufgefordert, ihr Passwort zu ändern, was dann wahrscheinlich 3/4 nie gemacht haben.
Was ich aber ganz praktisch fand, ist, dass eben man auch automatisch Passwörter generieren lassen kann.
Genau, das finde ich super. Also ja.
Nicht jeder beschäftigt sich jetzt großartig mit, also gerade die User beschäftigen sich jetzt nicht großartig mit Passwörtern. Im schlimmsten Fall haben sie für jedes immer das gleiche Passwort und nutzen es durch. Und da denke ich mal, ist das durchaus ein Sicherheitsgewinn für die User. Ja. Also ich denke, eine ganz gute Geschichte. Schade halt für OnePassword.
Ja, aber ich meine, das muss wirklich in den Betriebssystemen, glaube ich, verankert sein, diese Passwortgeschichte, und muss dann wirklich auch bei dem Betriebssystemhersteller liegen, der wirklich für die notwendige Sicherheit sorgt. Weil ich meine, da werden sie öfters mal nachprüfen, was Apple macht mit den Sachen und den Schlüsselbunden und so weiter, als bei OnePassword einfach, weil es einfach eine andere Größe an Firma ist und eine andere Öffentlichkeitsdasein hat. Und ja, ich glaube, das ist echt gut. Also gerade, weil es halt wirklich viele Leute diese nicht sehen, dass man eben seine Passwörter einfach verschlüsseln sollte oder gut wählen sollte und keine einfachen Tomatenpasswörter.
Ich habe dann auch noch den Glauben immer, dass ein Konzern von dieser Größe sich dessen bewusst sein müsste, was es heißt, wenn da mal was schief läuft.
Ja, genauso denke ich auch.
Weil es hat so enorme Auswirkungen. Und von daher denke ich, dass sie alles dran geben, dass es irgendwie sicher ist. Stell dir vor, Apple wird gehackt, die iTunes-Konten werden gehackt. Da kommen die nicht mehr raus. Da können die Sony 180 Mal hacken. Die kommen nie so in die Schlagzeilen wie Apple mit einem kleinen Hack. Und das wollen die schon vermeiden, denke ich.
Wie war das bei Dropbox? Ich glaube, Dropbox war doch auch mal für eine Woche lang komplett offen für jeden. Passwörter waren weg oder so, sind auslesbar gewesen oder sowas. Ich glaube, Apple kann sich sowas nicht erlauben, ohne dass es wirklich durch die Presse geht mit einem riesen Dahut. Ja.
Sondersendung-Tagesschau.
Ja, genau, ja.
Wo ich die Begeisterung nicht ganz verstanden habe, aber ich bin wahrscheinlich einfach nicht der User, der das nutzt, weil ich einfach nicht drei Monitore habe, ist da eben nämlich das OS X drei Monitore unterstützt gleichzeitig. Ist das sowas Außergewöhnliches?
Ich glaube, es ist nicht die Tatsache, dass es drei Monitore unterstützt, sondern die Tatsache, wie es die unterstützt. Mhm. Und ich denke, im Video- und im Audiobereich sicher eine verbreitete Anwendung, mit mehreren Monitoren zu arbeiten. Grafikdesign auch, aber da braucht man das nicht so, weil meistens hat man Photoshop offen, nutzt ein Programm auf beiden Monitoren. Hier geht es jetzt darum, auf mehreren Bildschirmen unterschiedliche Programme im Vollbildmodus zu nutzen, wenn ich es recht verstanden habe. Ja, Mike korrigiert mich dann.
Ja. Nein, ist richtig, ja.
Und das funktioniert jetzt wohl sehr flexibel und gut. Ist auch nicht meine Standardanwendung, aber die Nachfrage ist wohl da.
Also ich erinnere mich, im Radiobereich hatten wir auch mehrere Monitore in der Produktion. Das funktionierte aber damals schon nicht schlecht. Also man konnte Dateien hin und her schieben und so weiter. Aber das haben sie offensichtlich jetzt noch mehr optimiert.
Ja, es sind wirklich zwei autarke Bildschirme. Und das ist halt das, was dann das Arbeiten ein bisschen einfacher macht. Mhm. Ich wechsle zwar schon wirklich zwischen Arbeitsplätzen. Ja, nicht nur zwischen Fenstern, sondern ich habe zwei unterschiedliche Arbeitsplätze, mit denen ich arbeiten kann. Kann mir da unterschiedliche Workflows eben aufbauen und muss nicht immer, wenn ich von einem Programm ins andere Programm springe, meine Workflows, die ich mir aufgebaut habe, ja, im Videobereich oder so, im Audiobereich eben auch, nicht immer jedes Mal durch irgendwelche anderen Fenster von irgendwelchen anderen Lösungen zu stören. Deswegen, das ist einfach für die Produktivität schon wesentlich besser und gerade für Präsentationen auch einfach wesentlich einfacher.
Was ich für mich interessanter fand, war, dass Mavericks ja den Stromverbrauch runtersetzen soll und zwar ganz gewaltig. Das ist natürlich, wenn ich mit meinem MacBook Air unterwegs bin, ganz interessant. Da heißt es bis zu 72% weniger Stromverbrauch. Mhm. Das ist schon gewaltig, eben durch diese Optimierung der Prozesse und der Ruhezeiten. Sie haben das ein bisschen grafisch gezeigt. Ich habe es, glaube ich, einigermaßen verstanden. Also die fassen wohl einige Prozesse zusammen und lassen dann den Prozessor einfach pausieren.
Ja, ich denke mal, das haben sie auch von den iOS-Geschichten einfach gelernt, wie man Prozesse oder Programme wirklich in einen Ruhezustand versetzt, wo sie keinen Strom oder sonst irgendwas mehr fressen. Und dadurch kommt einfach die Ersparnis dann zusammen.
Sie haben es ja auch ganz deutlich gezeigt, Dinge, die im Hintergrund laufen, die nicht mehr benötigt werden, werden einfach runtergeschaltet. Das haben sie ja mit Safari gezeigt, haben eine relativ aufwendige Anwendung vorne gezeigt, hat hohen Stromverbrauch verursacht, dann haben sie eine andere Anwendung davor gesetzt. Man hat Safari nicht mehr gesehen. Es lief zwar noch im Hintergrund, aber man hat es nicht mehr gesehen und in dem Moment ging der Stromverbrauch massiv runter. Finde ich sehr interessant.
Das, also vor allem bei Safari hoffe ich da drauf, dass sie das endlich mal hinkriegen. Wenn du in die Aktivitätsanzeige guckst, was hier gerade die CPU zum Glühen kommt, stehen meistens Safari mit unter den Top 3.
Okay. Ja, definitiv. Also mit 8 Tabs offen und eine Flash-Seite, glaube ich, war es das dann.
Flash habe ich schon gar nicht mehr installiert.
Ja, was war nochmal Flash, ne?
Apps werden automatisch aktualisiert. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das wirklich gut finden soll, weil ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn ich gesehen habe, oh, da ist wieder eine Aktualisierung für eine App. Schauen wir mal, was da jetzt besser wird. Das entfällt ja jetzt in Zukunft. Finde ich eigentlich schade.
Ja, aber ich glaube, das kam wegen dieser Anhörung, glaube ich, im Senat, weil da sich ja einer aufgefordert hat. Wie heißt dieser noch? Das haben sie dann schnell noch mit reinbasteln müssen. Wenn sie dich gefragt hätten, hätten sie es natürlich rausgelassen wahrscheinlich.
Ich glaube, ich gehe auch davon aus, dass es eine Funktion ist, die du aktivieren und deaktivieren kannst.
Glaube ich auch, ja, genau.
Ja. Hoffentlich.
Ja, den bin ich aus.
Weil ich möchte ja wissen, was ist neu in der App, ja? Also was haben sie jetzt neu gemacht? Haben sie es einfach nur noch mal ein paar Fehler ausgemerzt oder haben sie tatsächlich neue Funktionen reingebaut? Und das möchte ich eigentlich schon wissen, wenn es da neue Funktionen gibt. Und ich möchte nicht, dass es irgendwie passiert und ich mich dann irgendwann mal wundere, ups, da ist ja was Neues. Sondern ich will mir das gleich angucken. Ist ja wie ein Geschenk. Was haben wir noch? Mal gucken.
Kalender.
Ja. Kalender, die Oberfläche genau. Eigentlich auch, die ich, das finde ich eigentlich am faszinierendsten. Also gerade Kalender und schade, dass sie das Adressbuch gestern nicht gezeigt haben oder ich weiß es nicht mehr. Aber so die ganzen Apps, die wirklich halt arg verspielt waren und auch nicht konsequent genug verspielt waren. Also iTunes wiederum schaut wieder ganz anders da aus als Kalender und sowas. So diese ganzen Features, Design-Features oder GUI quasi Geschichten, die kommen jetzt konsequent wieder auf einen weniger ausgeflippten Zustand zurück, wo es halt einfach mehr Spaß macht, das Ding auch anzuschauen. Das fand ich eigentlich für mich also am besten und ich glaube auch meine Kunden werden das am meisten lieben, einfach weniger verspielt, cleaner und aufgeräumter.
Ich denke mal, da war noch die Handschrift von Steve Jobs drin, der das ja eigentlich mochte, dass Apps so aussehen wie im realen Leben, also Kalender, wie so ein Kalenderbuch, das man aufklappt und so weiter. Ich denke, das war noch der Einfluss von Steve Jobs, während Johnny Ive ja eher derjenige ist, der sich ja erstmal drum kümmert, um die ganzen Designgeschichten, aber der eher einen Stil hat, der sehr viel schlichter ist.
Der es dünner macht, der macht alles dünner.
Dünner und schlichter und cleaner, ja. Ja.
Doch, das denke ich auch, dass es seine Handschrift ist. Und da muss ich sagen, also war für mich eins der schönsten Dinge gestern, diese macOS-Präsentation, weil ich finde, es ist echt so ein guter Schritt, ein robuster Fortschritt für das Betriebssystem. Nicht irgendwelcher Fancy-Kram, der jetzt blinkt und aber es braucht kein Mensch, sondern es ist eine Verbesserung einfach, sowohl von der Usability, denke ich jetzt, auch mit dem Interface und auch von den Anwendungen, die jetzt dazu kamen oder eben erweitert wurden. Also es macht einen sehr guten Eindruck auf mich.
Mhm. Ja. Wir sprechen nachher noch über iOS. Ich denke, da ist es sogar noch markanter zu sehen. Mhm. Kommen wir mal zur Hardware, die dann vorgestellt worden ist nach Mavericks. Da war ich nur ein kleines bisschen enttäuscht, nämlich die neuen MacBook Airs. An sich eine super Sache. Laufzeit jetzt von bis zu 12 Stunden. Das ist ja wirklich gewaltig. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass da jetzt ein Retina-Display dazukommt. War aber nicht. Schade.
Kann mir vorstellen, dass das eine Preisfrage ist. Mhm. Und vielleicht auch dieser langen Akkulaufzeit widerspricht.
Ja. Du meinst also lieber längere Akkulaufzeit als besseren Bildschirm?
Ja, ich meine, das ist wie beim iPad Mini. Es ist halt, ich vermute mal, dass es da irgendwelche Nutzerstatistiken gibt. Wer nutzt sein MacBook Air wie und wer würde Wert auf das Retina-Display legen? Also beim 15-Zoll PowerBook ist meine Auslegung war klar, dass das Gerät als erstes damit ausgestattet wird, weil es im produktiven Einsatz ist, auch bei Grafikern und dergleichen, ja, die da Wert legen auf eine hohe Bildschirmauflösung. Während das MacBook Air eher so ein Ding für unterwegs ist, und da kann ich mir vorstellen, dass der attraktive Preis und eine verbesserte Akkulaufzeit wichtiger sind als ein Retina-Display.
Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Also gerade diese 999-Euro-Geschichte und so weiter, die muss halt auch behalten sein. Und sie wollen halt quasi auch nicht mit dem MacBook Air ihre MacBook Pros kannibalisieren irgendwo. Ja? Mhm. Also sie sollen immer noch eine eigenständige Geschichte bleiben und deswegen auch kein Retina, Akkulaufzeit und Preis, ja, denke auch.
Ja, sonst haben sie nicht viel dran gemacht, es ist wie üblich schneller und ja, aber nichts jetzt besseres Wi-Fi.
Ah, nee, warte mal, die haben da intern, aber da kenne ich mich jetzt wieder nicht aus, hat mir ein Kollege heute Nachmittag gesagt, die haben wohl einen anderen Festplattenbus, für den SSD-Rahmen einen deutlich schnelleren Bus drin.
Ja, richtig, die SSD ist deutlich schneller. Mhm. Bin gerade überlegen, ob doppelt so schnell.
Der komplette Bus ist, glaube ich, schneller, ja.
Dreimal
oder so. Das ist doppelt so schnell, glaube ich, insgesamt. Also durchaus, ja, aber es ist ja immer so, von einer Generation zur nächsten, es wird halt schneller. Dafür wird die Software dann wieder aufwendiger und dann hat man dann die gleiche Geschwindigkeit so ungefähr. Aber gut, uns soll es recht sein. Besseres Wi-Fi kann man noch erwähnen, aber ja, es ist vom Design her das gleiche geblieben und vom Preis auch, glaube ich, das gleiche geblieben. Geht los bei 999 € und geht bis zu 1300 €. Ja, ich finde das einen angemessenen Preis für so ein Gerät.
Ja, und ich glaube auch, warum auch neu irgendwie was machen. Also das Produkt ist einfach genial, so wie es ist, denke auch. Ja. Schneller machen kann man es immer. Also die Technik geht da weiter, sie entwickeln sich weiter und dann kann ich Komponenten einkaufen, die in das Preissegment passen und dann baue ich es ein und dann kommt halt ein neues Produkt nach einem Jahr auf den Markt. Also wunderbar, konsequent weitergemacht.
Was dafür aber ewig dauert, ist der neue Mac Pro. Er ist immer noch nicht fertig. Also zumindest kann man ihn noch nicht kaufen. Irgendwann dieses Jahr soll es dann soweit sein. Man hat ja auch gesagt, das ist ein Sneak Peek. Also wir schauen mal, wie der aussehen wird. Aber kaufen könnt ihr noch nicht, der neue Mac Pro. Und als ich das Teil gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, wow, geil. Also ja. Vom Design her ein wirklich schönes Teil. Wobei andere dann wieder gesagt haben, es sieht aus wie ein Mülleimer.
Ja gut, also war schon mal ein Toaster, ich glaube Mülleimer habe ich heute gesehen, dann ein Kloständer oder sonst irgendwas, also es gab die wildesten Geschichten schon.
Das kleine Schwarze,
ja.
Also ich glaube so um die 23 Zentimeter hoch, also relativ klein, auch im Vergleich jetzt zum anderen, ich habe gelesen, ein Achtel so groß wie der alte. Was haltet ihr von dem Teil?
Also er macht vom Design her auf jeden Fall was her, wobei mich ein bisschen beunruhigt, dass der ja bekanntlich seit März nicht mehr in Europa, in Deutschland verfügbar ist. Mhm. Und Apple irgendwann, na gut, ist nicht bestätigt, aber wohl gesagt hat, er verlauten hat lassen gegenüber Händlern, dass er im Frühjahr noch kommt. Jetzt ist das Frühjahr durch quasi und die sagen, er kommt irgendwann dieses Jahr noch. Ich habe die Befürchtung, dass die da ein bisschen ein Konstruktionsproblem haben und es wäre nicht das erste Mal, dass Apple ein Gerät baut, das sich kaum kühlen lässt. Und dann trotzdem damit in Serie geht. Ich hoffe, den Fehler machen sie nicht nochmal.
Vielleicht ist auch ein Grund, dass sie ja das Ganze in Amerika fertigen wollen und die einfach mit der Fabrik noch beschäftigt sind, die aufzubauen. Das könnte ich mir noch vorstellen. Könnte ein
Grund sein. Das kann auch sein. Da habe ich heute auch einen witzigen Beitrag in der Welt gelesen von einem Apple-Experten der Welt. Darf ich hier ein bisschen abranten?
Ja.
Der gesagt hat quasi, die Tatsache, dass sie jetzt diese US-Produktion angekündigt haben, das sei eine Reaktion auf die Kritik an ihrer Steuerpolitik. Da dachte ich mir auch, Junge, da haben sie die Fabriken aber schnell hingedroschen und alles was. Ja, wir wissen, das ist, glaube ich, seit einem Jahr jetzt im Gespräch, dass sie das aufbauen. Es zieht sich halt und dauert seine Zeit. Deswegen kannst du auch recht haben, dass es damit daran liegt.
Ja. Also ich glaube auch mal gelesen zu haben, schon vor 3-4 Jahren, dass die Idee da schon war, in Amerika wieder zu produzieren, einfach wegen dieser Liefergeschichte, einfach auch wegen, ja, auch Arbeitsplätze tatsächlich in Amerika zu schaffen. Das war ja nicht, erst ein Problem seit einem Jahr, schon seit längerer Zeit. Also die Idee stand schon viel früher im Raum. Also von daher, ich glaube nicht, dass das irgendwie fundiertes Wissen war, glaube ich.
Nee. Was ich halt ein bisschen problematisch finde, jetzt im Vergleich zum Vorgängermodell, beim Vorgängermodell konntest du ja relativ leicht nachrüsten. Also du konntest eine neue Festplatte rein machen. Da war einfach genug Platz da. Beim neuen Modell hast du das nicht. Da musst du das eben außen dran flanschen, sozusagen. Ja. Das finde ich ein bisschen doof.
Ja, da haben ja auch die Videos und Audios gleich geheult gestern. Als wir es gesehen haben, oh Gott, keine PCI-Steckplätze, was machen wir jetzt? Na gut, der hat halt Thunderbolt 2, da muss ich dann Cubase oder wer macht dieses Pro Tools und wie sie alle heißen, die müssen sich halt auch irgendwann mal umstellen. Dann ist irgendwann Schluss mit PCI. Ja. Also mit den klassischen Steckkarten.
Ja. Also es geht halt auch wirklich irgendwo dazu über, dass man alles, was Schnittstellen auch ist, auf extern zu verlagern, auf Thunderbolt-Schnittstellen. Storage-Systeme machen intern eigentlich keinen Sinn mehr bei einem Thunderbolt-Geschwindigkeit oder Fiber-Channel-NAS-System. Es wird alles irgendwo zentral abgelegt bei Firmen, also bei Pro. Ich finde das ein bisschen arg viel Gejammere. Also gerade Storage macht auf einem so einem Arbeitsplatz keinen Sinn mehr. PCI-Karten braucht man nicht mehr so viel, wie früher das war. Früher hat man noch SCSI und sonstiges gebraucht, braucht man alles nicht mehr. Über Thunderbolt, von Sonnet, Express-Karten und so weiter ist anschließbar. Also das geht schon alles auch und ich glaube, der Trend geht halt einfach dahin, ja, dass es eben extern anschließbar ist.
Mhm. Sehe ich auch so.
Also bin ich mal gespannt, wann der dann tatsächlich kommt. Das kann
und was er kostet.
Und was er kostet. Was hat denn das Vorgängermodell gekostet, Mike?
Angefangen bei 1800 brutto, glaube ich, irgendwie. Die mittlere ging dann hoch bis, ich glaube, 15.000 oder sowas war der teuerste. Nee, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, 1800 netto oder 1850 netto hat es angefangen und dann Open End. Ja.
Ist er denn bei dir nachgefragt?
Nein.
Okay.
Also es gibt schon noch ein paar Videoleute und Audioleute, die wirklich den brauchen, aber in diesem typischen Grafikbereich, wo er früher ja eigentlich nur war, DTP-Bereich, werden eigentlich iMacs genommen und dann halt wieder die iMac-Bildschirme genommen oder halt angeschlossen noch ein zweiter Bildschirm, um halt wirklich ein farbverbindliches Display zu haben, genau. Aber Videoleute fragen das halt immer noch nach und wo er eigentlich der Mac Pro richtig gut war als Server, also für Arbeitsgruppen, Mac-Arbeitsgruppen, war er eigentlich ganz gut und das hat mir zum Beispiel gestern einfach gefehlt. Die Info, was passiert mit dem Mac Pro Server? Also kannst du für 50 Arbeitsplätze oder 100 Mac-Arbeitsplätze kannst du einen Windows-Server hinbasteln, aber kein Mac-Mini-Server mehr. Dafür ist er einfach zu klein und da würde ich halt mir einen Mac-Pro-Server wünschen. Aber geht vielleicht mit ihm ja auch ganz gut. Wir harren der Dinge.
Man kann ja insgesamt 3 Monitore anschließen an das Teil mit 4K-Displays. Da habe ich mir gedacht, naja, 4K-Displays, vielleicht ein bisschen früh.
Ach, nee. Apple war schon immer früh. Oder was meinst du, Mike?
Nee, im Videobereich ist wirklich im Kommen ohne Ende. Also rüsten alle gerade auf 4K um. Ja. Von daher zwingend notwendig. Also dafür ist es ja eigentlich gemacht, diese Maschine. Die Maschine ist wirklich für diese Videojungs und für die Audiojungs gedacht. Und da ist 4K-Bildschirm anschließen ohne viel Gedöns schon ziemlich gute Geschichte. Ja.
Okay. Also was ich jetzt ganz interessant fand heute, deswegen auch meine Preisspekulation. Ich gehe davon aus, dass das zeitgleich mit dem Mac Pro ein 27 Zoll Retina Thunderbolt Display vorgestellt wird und du kannst beides zusammen im Paket für 8.000 oder 10.000 Euro haben. So wird das ungefähr.
Und ich glaube ja auch, dass der Mac Pro jetzt, und wenn wir schon bei der Preisspekulation sind, ich glaube, über dem iMac angesiedelt ist und ein iMac Entscheider ist bei 2.2, 2.3, 2.4, oder? Angesiedelt, glaube ich. Und ich glaube, dass der Mac Pro dann darüber anfangen wird. Ja, und das mit dem 27 Zoll Display, da glaube ich eigentlich auch.
Da gab es ja heute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Apple hat so diese Welle, diese Mavericks-Welle zum Download auf der Seite und die ist jetzt schon mit 5120 auf 2880 Pixeln dort zum Download. Früher waren die Retina-Grafiken nur 3200 auf 2000 und wenn du eben diese 5120 durch die, was hat das, 27 Zoll, sind glaube ich 23,5 Inch Länge rechnest, dann kommst du auf 217 oder 220 Pixel pro Inch, was Retina-Auflösung ist.
Genau. Also es funktioniert dann auch schon und deswegen glaube ich auch.
Das Hintergrundbild ist schon da.
Ja, genau. Das Display.
Gut, wir lassen uns überraschen, wie es dann tatsächlich kommen wird, wann und vor allem, was es dann kosten wird. Ich weiß aber schon eins, ich werde mir das Ding nicht leisten können. Schade eigentlich.
Wobei ja, wir werden es, also ich denke auch, wir werden es nicht brauchen. Also ja, zumindest ja. Ich jetzt nicht. Und
zumal diese unglaubliche Rechenleistung, was war das, 7 Petaflops oder was das war? Wahnsinn. Also
ich hatte heute Morgen den ersten Anruf von einem Kunden im Videobereich eben, der gemeint hat, wann kannst du mir liefern?
Gut.
Also er ist nachgefragt.
Doch, ja, ja. Es dauert aber, denke ich, noch bis, also ich tippe mal auch Herbst oder sogar.
Ich tippe früher.
Du tippst früher, du hättest du gerne.
Du weißt ja, wie es mit dem iMac war letztes Jahr.
Ja, eben. Also jeder Händler kann man fragen. Ich meine, bei Apple würde er mit Sicherheit dann schon lieferbar sein im Apple Store, aber als Händler wirst du ihn im Frühjahr dann bekommen wahrscheinlich, ja.
Dann ging es weiter bei der Keynote mit iWork. Und zwar iWork geht in die Cloud, öffnet sich damit auch zum Beispiel Windows 8. Interessante Entwicklung, finde ich.
Ja, und so eine kleine Machtdemonstration vielleicht auch von Apple. Also, guck mal, wir können das auch im Browser machen, aber nicht nur so wie Google, wir machen das gleich mit richtig hier. InDesign kannst du löschen. Übertrieben gesagt. Also man muss sehen, wie es funktioniert und man muss auch sehen, wie es dann genutzt wird, wer es nutzt. Mir ist es noch zu abstrakt im Moment.
Also ich glaube halt auch, dass sie es machen müssen, einfach weil Google die Konkurrenz für Apple in dem Bereich ist und Microsoft die Konkurrenz in dem Bereich ist. Und sie müssen da einfach mitgehen und das haben sie gemacht, konsequent weiter, finde ich, und besser zum Teil als die anderen beiden. Und auch wieder so ein Zeichen von, okay, wir haben verstanden, was wir eigentlich machen müssen. Ja, also ich finde, man sieht da vielleicht schon ein bisschen, was dann in nächster Zeit noch kommen wird. Einfach Apps, die besser zusammenarbeiten und einfach noch einen Ticken besser sind, als sie früher waren und einen Ticken besser sind als die von der Konkurrenz.
Also für mich wird es vielleicht eine Arbeitserleichterung sein, weil ich tatsächlich an meinem Arbeitsplatz eben mit Microsoft arbeiten muss, mit Windows. Und wenn ich dann eben Dateien zu Hause erstellt habe und die dann da weiter bearbeiten kann, dann ist das für mich persönlich eigentlich eine ganz praktische Geschichte.
Zu Hause weiterarbeiten und du kannst hier weiterarbeiten mit deinen Devices. Das heißt, du kannst deine Arbeit auch ohne Probleme nach Hause mitnehmen. Und wir wissen ja alle, wie das bei Apple funktioniert. Das ist kein, oh, wie geht jetzt das wieder, oh, was muss ich hier eingeben? Ja, sondern es funktioniert halt einfach. Das heißt, diese Excel-Geschichten, die kann ich mir wirklich mit nach Hause nehmen und wenn mir am Samstag auf dem Sofa was einfällt, dann kann ich es editieren und ich bin glücklich drüber. Ja? Und das machen sie halt einfach einen Ticken besser als die anderen. Ja,
wobei, also da muss ich sagen, ich hoffe mal, dass sie es dann auch richtig gut umsetzen, weil gerade mit diesen ganzen Cloud-Geschichten, da haben sie ja schon noch Probleme, nicht so das glückliche Händchen.
Ja.
Also
ich das gerade diese Cloud-Geschichte, das ist auch so eine Sache, die halt wirklich komplett schief lief damals. Und ich hoffe, dass sie jetzt einfach diese Fehler daraus gelernt haben und gerade bei diesen Software, die überall funktionieren muss, die in der Cloud funktionieren muss, einfach ihre Sachen gescheit machen jetzt mal.
Mhm. Nächstes Thema war dann iOS. Da wurden erstmal wieder Zahlen noch und nöcher genannt, wie erfolgreich Apple da ist. 600 Millionen iOS-Geräte sind bisher verkauft worden. Das ist schon eine gewaltige Zahl. Aber auch nicht wirklich überraschend. Was ja im Vorfeld schon bekannt war, dass iOS 7 kommt, das war klar. Dann kam also iOS und da muss ich sagen, stand ich davor, vor dem Apple Stream aus Apple TV und war ich war richtig begeistert. Also das neue iOS 7 gefällt mir richtig, richtig gut. Habt ihr auch so empfunden oder war nicht das doch ganz, nur ein logischer Schritt?
Also ich war fast schockiert.
Okay.
Ich muss sagen, ich habe da immer noch dran zu schlucken. Ich habe das jetzt auch schon in der Hand gehabt und sage, ja, ich will jetzt da nicht böse ablästern, aber ich bin von den Icons und von den teilweise, von den Animationen, ich bin ein bisschen enttäuscht zunächst. Ich meine, man muss dem zugutehalten, okay, ist es jetzt eine Präsentation gewesen, das ist eine Beta, die wird sicher noch ein paar Mal überarbeitet und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch das eine oder andere in eine gewisse Richtung zu lenken ist und gelenkt wird. Aber es mag sein, dass ich einfach das alte iOS zu sehr gewohnt bin. Im Moment ist es mir zu bunt und mir fehlt da auch so eine Linie drin.
Wobei du hast es, wenn ich mich richtig erinnere, auf deiner iPhone.de-Seite ziemlich genau schon vorhergesagt. Also ich meine, du hättest eine Meldung gebracht zum neuen Betriebssystem, das sehr ähnlich aussah wie das, was dann später kam.
Gut, das waren jetzt irgendwelche, also wir haben das jetzt aus USA gehabt. Es gab ja etliche Mockups und Bilder, wie es denn aussehen könnte, aussehen sollte. Und da gab es eine gewisse Richtung, die vor, also die wahrscheinlich war. Und es wurde dann so, da gab es sogar exakt die Icons vom Homebildschirm, sind am Tag vorher von der US-Webseite veröffentlicht worden. Und da haben wir noch gesagt, hey, komm, das kann doch nicht sein, dass der IF diese Icons macht, weil man die einfach zu, das sah für mich aus wie ein unfertiges Skribbel. Dieses dünne Musiksymbol und so, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, aber ich habe da, wie gesagt, noch ein bisschen dran zu knabbern. Man muss mal gucken, man gewöhnt sich da dran. Es mag sein, dass diese gut sechs Jahre mit dem alten iOS eingeprägt haben und man muss jetzt da mal die Umstellung schaffen, aber ich denke mir, zum Einstieg ist es nicht so einfach wie das alte iOS, auch für den neuen User, das glaube ich nicht.
Mike? Also das mit dem Einstieg für die neuen User glaube ich eigentlich auch, weil mir kommt die Bildschirme und so weiter eigentlich schon ein bisschen komplexer vor, als es früher war. Aufgeräumter ist es jetzt schon. Ich habe aber eigentlich, also wenn ich es persönlich sehen kann, soll, mir gefällt es ziemlich gut. Es geht halt einfach weg von diesen, ich schaue aus wie in echt Icons oder Symbolen oder Apps und so weiter. Es geht hin zu clean und aufgeräumt. Also das ist ja nicht nur eine Apple-Erfindung, sondern eigentlich überhaupt nicht, sondern Apple ist jetzt auf dieses Boot oder auf den Zug mit aufgesprungen. Und ich finde eigentlich, dass es ziemlich gut ist. Und alle Designer, mit denen ich gesprochen habe, sind da ziemlich begeistert davon. Ich weiß nur nicht, was die ganzen App-Entwickler jetzt machen oder was wir auch machen müssen und so weiter, weil man muss schon seine App jetzt ganz schön umstellen. Also das wird einiges an Arbeit für die ganzen Entwickler und so weiter sein.
Also nur, damit das nicht falsch versteht, ist es nicht, ich finde den Trend, also den Weg, finde ich den richtigen. Also mir gefällt das Clean schon gut. Das Problem für mich sind nur Details einfach. Diese grellgrünen Symbole zum Teil. Es ist einfach, ich sehe da so eine Unstimmigkeit in den Details dann drin. Da hätte ich gedacht, das kann man ein bisschen dezenter, ein bisschen ausgeglichener rüberbringen.
Du hast vorhin gesagt, dass neue User damit wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben wird. Aber ist das nicht systembedingt? Also ich erinnere mich, als ich 2007 das erste iOS-Gerät gekauft habe, da gab es einfach noch nicht so viele Funktionen. Da gab es auch noch keinen App Store und so weiter. Da war das. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt, das ist endlich mal ein Gerät, wo ich keine Bedienungsanleitung lesen muss, sondern ich verstehe sofort, wo ich was finde. Ich bin damals umgestiegen vom MDA Pro mit Windows-Geschichte drauf, Windows Mobile auf dieses Ding. Und ich war so dermaßen begeistert, dass ich einfach dieses Gerät nehmen konnte und das einfach gemacht hat, was ich wollte. Inzwischen ist es so aufgebläht, dass man dann schon ab und zu überlegen muss, okay, wo stelle ich jetzt diese oder jene Geschichte ein, in welchem Menü finde ich das? Ich fand es aber immer noch so, dass man es findet, im Gegensatz jetzt zu Sony. Wenn ich da in die PlayStation gehe, dann suche ich mich immer tot. Das mache ich bei Apple nicht. Aber es gibt einfach deutlich mehr Funktionen.
Man wird es auch weiterfinden.
Ja, klar.
Man hat zum Beispiel meines Erachtens auch Chancen verpasst, wenn ich mir den Taskmanager angucke, den ich da von unten hochziehen kann jetzt.
Ja.
Wo diese Bluetooth-An-Aus-Geschichten, die lange gefordert sind, alle drin sind.
Mhm.
Dieser hat einen Hintergrund, der sich automatisch generiert aus den darunterliegenden Icons auf dem Homebildschirm. Das sieht aus wie irgendeine psychedelische Teekammer aus den 70ern. Und macht es mir schwer. Dazu ist noch, sind die Fonts dünn, die Grafiken, die Logos, die da abgebildet sind dünn. Das macht es einfach unnötig schwieriger, hier sofort zu erfassen, um was es geht. Und dann ist da relativ viel Einstelloptionen auf engem Raum gepackt. Also gerade da müsste man gucken, dass man störende Elemente beiseite lässt. Das ist meine Meinung. Und versucht es klar zu kommunizieren, was hier passieren soll und kann. Das nur als Beispiel jetzt, diese Stimme.
Also auf jeden Fall trägt das ja auf die Handschrift von Jonathan Ive. Und was ich mich vorher gefragt habe, wird er diesmal auf die Bühne kommen oder nicht? Er ist wieder nicht auf die Bühne gekommen, nur dieses Video von ihm wurde gezeigt. Aber ich habe so für mich gedacht, eigentlich ist er ja so ein bisschen der Nachfolger von Steve Jobs, so was die Ausstrahlung betrifft, was das Design und so weiter betrifft. Überschätze ich den da oder seht ihr das auch so ein bisschen? So Johnny Ive macht die Produkte und Tim Cook macht so das Kaufmännische drumrum.
Nee, Also ich sehe das nicht mehr so. Ich glaube, Apple war früher schon arg Steve Jobs fixiert. Und ich glaube, das, was alle gemerkt haben, dass dann irgendwann nach dem Tod von Steve Jobs ja eigentlich nichts mehr passiert ist oder nicht mehr gefühlt nichts mehr passiert ist, hat einfach gezeigt, wahrscheinlich haben sie ziemlich viel Innenstrukturen bei Apple umändern müssen, dass es in der Führungsetage jetzt ein Team gibt. Und es ist nicht nur einer mehr, der irgendwie jetzt gerade was macht, sondern ich glaube, das ist ein Team.
Aber ich denke, kaum einer hat so viel Macht wie er, oder?
Das kann sein, ja.
Er ist ja sowohl für das
Design auch der Liebling von allen und so weiter. Und ich glaube schon, dass er mehr Macht hat als irgendein normaler Softwareentwickler bei denen.
Ja. Das, was ja bisher getrennt war, also das, die Entwicklung von neuen Geräten und die Entwicklung der Software, das liegt ja jetzt alles in seiner Hand, mehr oder weniger. Also er arbeitet natürlich mit anderen zusammen, aber
ja, er ist sicher zuständig. Ja, ist sicher auch ein Vorteil, weil er ist ein guter Designer. Das kann man immer nicht absprechen. Ja. Und auch wenn ich nicht mit allen Entscheidungen übereinstimme, wie jetzt wisst. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn der Mensch, der das Gerät, das Äußere oder das Gerät selbst quasi verantwortet, auch Einfluss auf das Benutzerinterface hat. Dass er seinen Gedanken der Harmonie da irgendwo vervollständigen kann, dementsprechend.
Ja,
und
glaube ich auch.
Dass er nicht auf die Bühne kommt, liegt vielleicht auch daran, dass er ein Brite ist. Ich glaube, er ist einfach ein bisschen ruhiger, oder?
Und vielleicht will er einfach auch nicht, also ja, wenn er schon vor den ganzen Leuten steht. Ist nicht jedem sein Ding, glaube ich. Ja,
ja, und ich meine auch, das ist, also ich denke mir das auch bei Tim Cook jedes Mal, es ist, glaube ich, für ihn nicht einfach. Er macht nicht den Eindruck, als würde ihm das so locker runtergehen. Da bleibt öfter mal die Stimme weg und alles, während die ansonsten ja gute Präsentatoren haben, wenn ich mir den, wie heißt er denn, der Mac OS-Mann,
ja.
Den finde ich sehr gut, sehr und auch, ich fand den Forstel auch immer gut auf der Bühne.
Ja,
wobei ich mich immer frage, lernen die das alles komplett auswendig oder haben die einen Teleprompter oder machen die das frei, was ich mir nicht vorstellen kann? Also ich finde, die machen das insgesamt, also die gesamte Keynote immer sehr, sehr professionell.
Mhm. Ich glaube, ich wüsste nicht. Also
ich war damals in Paris bei der iMac-Vorstellung, wo der iMac überhaupt vorgestellt worden ist.
Da war ich auch Phil Schiller.
Ja, genau. Und da waren Prompter, da waren wirklich Prompter zwei Stück gestanden.
Hast du die gesehen? Weil ich habe gerade überlegt, ich habe nie einen gesehen, aber ich habe auch nie drauf geachtet.
Nee, mein Kollege und ich damals, wir haben unbedingt geguckt, ob was die da eigentlich machen, weil wir haben das immer so fantastisch gefunden. Die verreden sich nie und immer betont auf allen wirklich wichtigen Geschichten. Ja. Also das ist schon wie zusammengeschnitten eigentlich. Aber nee, es ist im Live auch so. Und da waren wirklich Prompter zwei Stück.
Ja. Okay. Weil mich das wundert, die rennen ja immer von links nach rechts, von rechts nach links über die Bühne. Also da haben die Leute, die Jungs, die Dinger hin und her fahren müssen, dann ordentlich zu tun. Ich habe keinen Teleprompter gesehen, deswegen, ich habe mich das echt gefragt. Aber gut, bleiben wir nochmal bei iOS 7, da gibt es jetzt auch 3D-Effekte. Das fand ich eigentlich eine nette Spielerei. Gerade auf dem Home-Bildschirm, dass man, also wenn man das iPhone ein bisschen bewegt, dass es den Eindruck hat, dass das Bild sich hinten hin und her schiebt, fand ich nicht schlecht, war auch nicht übertrieben. Ja, also nicht zu spielerisch, fand ich eigentlich auch sehr schön. Und ich fand also das Design insgesamt also sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr modern. Also ich stand wirklich davor und war richtig begeistert. Was du natürlich gesagt hast, zu Recht, Chris, ist, man muss jetzt gucken, wie sieht's aus mit der Funktionalität. Ist die ähnlich hoch wie vorher? Aber ich finde die Übersichtlichkeit, gerade auch zum Beispiel beim Kalender, hat wirklich davon profitiert.
Ja, natürlich mit Sicherheit. Also die Geschichten sind auch unbestreitbar verbessert worden. Das ist vom Schritt her, denke ich, auf jeden Fall die richtige Richtung. Es sind nur so ein paar Details, die mich da jetzt erstmal stören und teilweise echt vor den Kopf gestoßen haben.
Control Center, wir haben es auch schon angesprochen. Ich finde, das ist ein Ding, was sie eigentlich schon vor 2-3 Jahren hätten einführen können.
Ja.
Das ist also, finde ich, einfach eine logische Weiterentwicklung, die eigentlich zu spät kam. Aber gut, seien wir zufrieden, dass sie jetzt endlich
überhaupt
da ist.
Überhaupt mal drin ist, ja, genau. Ja,
und auch, dass die Ordner jetzt größer sein können, sprich, dass man da eben so viele Anwendungen reinsetzen kann, wie man möchte. Auch ein schöner Fortschritt, der eigentlich auch schon vor Jahren hätte da sein können. Also im Grunde holen die jetzt die ganzen Dinge nach, die sie in den letzten Jahren, ja, ich will nicht sagen vergessen haben, aber die sie einfach nicht eingeführt haben.
Aber das ist das Tolle, finde ich, schon immer bei Apple gewesen, dass sie quasi wirklich was auf den Markt bringen und dann aber auch das Ganze dann echt konsequent weiterentwickeln auf das, was die User ihnen sagen, was ihnen aufgefallen ist. Und das ist das wirklich Gute dran.
Was?
Ja, ich denke auch bei Ordnern, da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen, weil es hat, glaube ich, vor 5 Jahren noch niemand gedacht, dass wir heute 900.000 Apps im App Store haben. Ja. Und du die irgendwo auf deinem iPhone unterbringen musst.
Ja. Genau, und für jeden Schritt, den du machst, eine eigene App hast und so weiter. Genau. Ich glaube, das konnte eigentlich keiner so richtig abschätzen. Und dann wird auch wirklich irgendwann die Bedingungen einfach eine anders. Und da muss ich mich halt einstellen als Softwarehersteller. Und das machen sie eigentlich ganz gut.
Ja. Als diese Ordner kamen, dachte man ja auch schon, oh Gott, jetzt ist gerettet, jetzt passt ja mehr, als wir je brauchen.
Ja, genau. Ja, hat sich dann doch anders herausgestellt.
Ja. Was mir aufgefallen ist, also ich weiß nicht, da frage ich jetzt einfach euch auch mal, die Ähnlichkeit zu Android da oder nicht?
Da muss ich gestehen, ich kenne Android da nicht gut genug. Also ich sage ketzerisch eher, ich muss da immer an Windows denken.
Okay.
Vielleicht wegen den Farben oder so. Also es kommt mir da immer in den Kopf.
Also ich muss ehrlich gestehen, ich kenne Android einfach zu wenig, um einen direkten Vergleich zu haben. Aber ich denke schon, das geht ein Stück Richtung Android. Zumindest was den Home-Bildschirm und die Funktionalität betrifft.
Hat mir heute eine Bekannte gesagt vorhin, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber sie meinte ja auch, guck mal, die haben die Kommunikations-Apps jetzt alle grün gemacht. Das wäre bei Android auch so, dass die Apps farblich gruppiert sind. Also wir haben jetzt FaceTime eine eigene App, Telefon, und dass die jetzt grün sind und auch farblich irgendwie zuordnenbar. Ich glaube da ja auch nicht an Zufall. Apple wird sich da ja was gedacht haben, wenn es die alle diese Apps in diesem hässlichen Grellgrün macht.
Ja, denke auch. Macht ja auch Sinn. Kommunikation ist nun mal grün. Also warum nicht, gell? Ja.
Multitasking haben sie verbessert. Chris, das musst du mir erklären. Also ich dachte bisher, Multitasking läuft auf dem iPhone. Und jetzt habe ich gestern erfahren, naja, es läuft, aber nicht bei allen. Hast du das verstanden?
Nee. Multitasking ist voll kompliziert. Ich sage jetzt mal, was ich meine, dazu zu wissen. Und das ist, dass es Apple bislang, sagen wir bis iOS 6, drei verschiedene Zustände für Apps erlaubt hat. Die war entweder da oder die war in so einem Halbschlaf oder sie hat ganz geschlafen. Und es durften nur wenige Apps immer ein bisschen lauschen. Also ich sage das jetzt mal ganz banal, wie ich es verstanden habe. Und ich glaube, da muss eine ausgewählte Zahl von Apps, die Apple quasi von Hand verlesen hat, durften so permanent lauschen. Facebook und sowas. Ich weiß noch, Mike ist besser, weil er mich dann korrigieren kann. Und jetzt ist es so, dass da wesentlich mehr Freiheiten für die Entwickler zur Verfügung stehen, weil die das technisch so optimiert haben, dass die Apps auch im Hintergrund weniger fressen.
Also es ist eigentlich so, dass quasi echtes Multitasking jetzt ist. Das heißt, eine App ist da, auch wenn sie im Hintergrund geschickt wird. Jetzt war es eigentlich immer so, dass wenn man ein iPod aufgemacht hat und den in den Hintergrund geschickt hat, dann hat er die Musik noch weitergespielt. Das war ein Teil von der App, die quasi im Hintergrund weitergelaufen ist. Die ganze App war aber an sich nicht mehr da. Ja. Und bei Facebook zum Beispiel die Streams oder die Nachrichten oder sowas, aber der Rest war quasi verschwunden. Und jetzt sind die Apps komplett da. Ja, die bleiben quasi im Hintergrund erhalten. Das ist das, das ist wunderbar, weil die Apps natürlich dadurch viel, viel schneller werden. Ja, ich kann viel mehr Funktionen reinbringen. Ich weiß bloß nicht, wie sich das auf die Akkulaufzeit dann irgendwann mal auswirkt. Also, da habe ich ein bisschen Angst davor, weil ich finde ja eh schon, dass Smartphones an sich keine Akkulaufzeit mehr haben, ja. Und das macht mir halt ein bisschen Kopfzerbrechen dann, wie sie das, aber ich denke mal, sie werden das, was sie da unter macOS 10 Mavericks gemacht haben, diese Technologie da auch mit reingebracht haben oder umgekehrt.
Das wollte ich gerade sagen. Also mein iPhone, das ist jetzt auch bald 2 Jahre alt, das gerät wirklich an enge Grenzen, was die Akkulaufzeit betrifft. Da komme ich kaum über den Tag. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die im Hintergrund immer weiterlaufen, bin ich mal gespannt, ob ich jetzt noch mit dem Akku hinkomme oder ob es jetzt wirklich katastrophal wird. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass Apple etwas tun würde, was die Akkulaufzeit, sagen wir mal, mehr als 10% runtersetzen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die genau wissen, dass eben die App-Laufzeit einer der größten Kritikpunkte beim iPhone ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple da irgendwas unternimmt, dass die Akkulaufzeit noch weiter runtersetzt.
Ich denke schon auch. Naja. Dann vertraue ich da mal drauf, dass es da technische Grundlagen gibt, die das jetzt ermöglichen, dass man ein bisschen flexibler ist jetzt beim Multitasking.
iCloud Keychain auch in iOS, sicher auch eine schöne Geschichte, praktisch.
Absolut, zwingend notwendig, ja.
Also das wächst halt immer weiter zusammen. Siri, da war ich ein bisschen verwirrt. Für mich war Siri immer eine Frau, jetzt mit männlicher Stimme. Fand ich bisschen ja, gewöhnungsbedürftig, aber das ist eigentlich nebensächlich, aber Siri kann in Zukunft mehr. Jetzt muss ich ehrlich gestehen, also als Siri damals kam, habe ich es benutzt, um Leuten vor Leuten anzugeben. Guck mal, ich sag dem was und der antwortet mir, wie das Wetter wird. aber danach nie wieder benutzt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich benutze Siri nicht.
Also ich benutze regelmäßig. Wobei, ja, ich sag Siri auch, wenn ich jetzt in eine SMS diktiere oder dergleichen. Ich diktiere die meisten meiner Nachrichten einfach und es funktioniert ziemlich gut. Dann mache ich halt so Kram wie einen Wecker stellen oder einen Timer stellen und sowas. Das mache ich schon alles mit Siri. Ich frage es jetzt nicht nach dem Restaurant, wahrscheinlich auch, weil es nicht vernünftig geht in Deutschland. Mhm. Aber so kleine praktische Dinge macht sie bei mir viel.
Also bei mir ist es wirklich so, dass ich Siri eigentlich nicht im alltäglichen Leben hernehme quasi, weil mir es zu doof vorkommt, immer über mein Telefon zu reden und versteht sie mich eh immer nicht so richtig. Ich benutze eigentlich wirklich nur im Auto. Und deswegen finde ich diese Geschichte, die Apple ja auch gestern gezeigt hat mit der Car Integration, eigentlich verdammt gut, weil ich glaube, da macht es halt einfach Sinn. Also ich bin halt ein Mensch, der ziemlich viel Auto fährt und ziemlich viel rumfährt. Und jemanden anrufen oder nächsten Titel oder letzte SMS vorlesen oder check mal E-Mails und so weiter oder geh mal in Facebook. Und ich glaube, wenn das einfach noch ein bisschen mehr geht, dann ist das schon eine schöne Geschichte.
Man kann ja dann mit Siri auch teilweise das iPhone selbst steuern, was sich Helligkeit rauf oder runtersetzen, Lautstärke und so weiter. Ja. Also ich persönlich nutze es nicht. Weiß auch nicht warum. Vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache. Ich stelle das dann halt direkt am Telefon ein oder tippe direkt am Telefon ein. Ich denke, das wird sich durch dieses Update von Siri nicht wirklich verändern.
Also es ist mit Sicherheit eine Gewohnheitssache, aber ich finde, gerade beim Schreiben ist es total hilfreich zum Nachrichtenschreiben.
Also da mache ich es auch im Auto, wenn ich jemanden eine SMS schreibe oder sowas, dann tippe ich es einfach nicht mehr ein, sondern ich diktiere es dann quasi Siri.
Vielleicht sollte ich mehr Auto fahren.
Es empfiehlt sich nochmal drüber zu lesen. Aber.
Ja, auf jeden Fall besser, ja.
Kein Apple-Fernseher, keine Apple-Uhr, keine Apple-Brille. Das alles gab es nicht. Aber was es gab, und das war im Grunde auch vorher schon klar, das war das iTunes Radio. Wobei man eigentlich dachte, das würde iRadio heißen. Jetzt heißt es iTunes Radio. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich braucht, denn ähnliche Angebote gibt es ja eigentlich schon zu Genüge. Zumal es ja in Deutschland gar nicht verfügbar ist erstmal.
Das ist das Problem. Ich glaube, ich kann es nicht beurteilen. Ich kenne Pandora nicht persönlich. Und Pandora ist ja dieses unglaublich populäre Internetradio in den USA.
Gab es ja auch mal in Deutschland, hatte ich damals auch, übers Internet. War im Grunde das, was jetzt Apple präsentiert.
Und wie war's?
Das Problem, was ich damit hatte, war, aber das ist vielleicht auch ein sehr spezielles, ich höre eine bestimmte Musikrichtung und das ist nicht jetzt unbedingt die Musikrichtung, die jeder hört. Also ich höre gern so Celtic-Geschichten, so Irish Folk und sowas und da war das Angebot relativ dünn.
Und, vielleicht, weil es US-basiert ist. Ja,
und da hat sich dann sehr schnell die Musik wiederholt. Wenn das Apple ein bisschen besser macht, und davon gehe ich aus, weil die einfach eine größere Bibliothek wahrscheinlich haben werden, okay, aber ich möchte halt auch steuern können, was als nächstes kommt. Auf der anderen Seite ist halt auch interessant, dass du dadurch Musik neu kennenlernen kannst. Du kannst ja sagen, okay, ich möchte jetzt gern Celtic oder Pop oder Rock oder was auch immer, und du lernst dadurch einfach neue Bands kennen, die du so vielleicht gar nicht kennengelernt hättest. Insofern ist es eine schöne Geschichte, aber es ist, denke ich, nicht ein Feature, weil ich habe auch Spotify. Ich glaube nicht, dass ich das groß nutzen werde.
So geht es mir auch. Also ich glaube, man muss mal abwarten, was wirklich dann dahinter steckt, wie sich es bedienen lässt, wie viele Interpreten und Künstler dann wirklich auch drin sind und wie man es halt wirklich seine eigenen Playlisten dann zusammenstellen kann. Also genau. Wenn das nicht irgendwie ein Radio ist, sondern wirklich, ich kann meine Playlisten zusammenstellen, ähnlich dem Spotify oder sonst.
Das wird aber eben genau nicht sein. Du wirst keine Playlisten in dem Sinne
machen. Zusammenstellen können, ja. Nee, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja.
Du kannst sagen, ich habe jetzt einen Musiktitel, der mir besonders gut gefällt. Zum Beispiel Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Und dann kannst du ihm sagen, so, jetzt machst du mir aus diesem Lied, machst du mir bitte eine Playlist. Und dann sucht er nach Titeln, die so ähnlich klingen. Aber welche Titel das sind, das kannst du eben nicht bestimmen.
Nicht bestimmen, ja. Das finde ich halt ein bisschen schade. Und dann wird's, weiß ich nicht, ob man das braucht.
Ja, dafür ist es halt kostenlos, beziehungsweise mit Werbung versehen. Außer du hast diesen Account bei Apple, dann wird auch die Werbung da rausgeblendet. Aber du kannst eben nicht sagen, ich möchte jetzt diesen Titel haben. funktioniert nicht, sondern du kannst eben nur die Richtung bestimmen und die auch verfeinern, aber du wirst nie sagen können, ich möchte jetzt den Titel hören, weil da musst du den Titel dann tatsächlich in iTunes oder sonst wo kaufen.
Kaufen, ja. Ja.
Das ist auch der Gedanke dahinter. Die spielen dir Lieder vor, die du noch nicht kennst, eventuell. Und dann sagst du, wow, das klingt ja richtig gut.
Will ich haben.
Will ich haben. Und dann bieten sie dir eben auch direkt in der App an, kaufen in iTunes. Ja, und das ist ja auch der Hintergedanke dabei, dich zu verleiten, eben Musik zu kaufen. Ist ja auch nichts Schlechtes, aber das ist der Gedanke dahinter.
Ja, also ich denke, das steht und fällt wirklich mit der Qualität von diesem Angebot und mit der Qualität von der Auswahl. Also wenn du so ein Genius-Feature von Apple da drin hast, wo du halt sagen kannst, okay, ich will jetzt in dem Stil was hören und wenn du zufrieden bist mit der Auswahl, ich habe Genius in der Vergangenheit oft benutzt, weil ich es wirklich gemocht habe, jetzt was, wenn es eine entsprechende Basismenge hat, was dann bei rauskommt. Und dann muss ich das zeigen, jetzt auch im Vergleich zu diesem Pandora in den USA, weil ich denke, das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, das über den Erfolg von iTunes Radio entscheidet. Wie gut können die sich platzieren oder wie wird es genutzt und was macht Pandora in Zukunft? Und Pandora hat ja eine wirklich hochwertige Datenbank darunter laufen. Also die haben ja so einen speziellen Algorithmus, glaube ich, entwickelt, wie die Musik da ausgewählt wird. Das muss ganz gut sein. Ich kenne es, wie gesagt, nicht selbst. Aber ich glaube, das ist auch nicht so harmlos, jetzt erstmal da was Besseres auf die Beine zu stellen, auch wenn man Apple heißt.
Du kannst ich glaube auch, dass sie sich da in einen Bereich reinwagen, wo es schon viele, viele andere Anbieter gibt, die halt auch verdammt viel Erfahrung schon ein paar Jahre gesammelt haben mit solchen Geschichten. Oh. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das kompensieren wollen und da ihre eigenen Technologien einbringen wollen. Ob das auch wirklich besser ist als das, was die anderen schon gemacht haben.
Also zwei Sachen. Du kannst zum einen, wenn jetzt dir eine Playlist präsentiert wird von der App, kannst du ja sagen, wenn dein Lied läuft, gefällt mir besonders gut oder gefällt mir gar nicht. Und du kannst also deine Musikauswahl immer mehr verfeinern. Zweite Geschichte ist, großer Vorteil von Apple ist halt, es ist halt integriert. Du musst nicht eine extra App runterladen von Pandora oder von was weiß ich wem, von Spotify oder so, sondern das ist einfach mit drin. Und schon allein aus diesem Grunde werden sie viele User generieren, weil das ist halt drin und das kann man ja benutzen. Und das werden dann auch viele tun, die bisher vielleicht sich überhaupt nicht für Pandora oder ähnliche Geschichten interessiert haben. Insofern denke ich schon, dass es erfolgreich wird. Ich denke auch, dass sie von den anderen gelernt haben. Und wie gesagt, dieses Angebot ähnelt wirklich extrem stark anderen Angeboten. Das
wobei
ist überhaupt nichts Neues.
Ja, wobei es für mich da dafür aber auch einfach zu dezent platziert ist. Es hängt da halt in der Musik-App jetzt drin unten. Das muss man erstmal suchen. Und ja, und das ist ja wirklich so, wenn ich dann wirklich fett auf den Tisch hauen will, dann hätte ich mich da auch besser platziert mit einer eigenen App vielleicht. Ja, ihr kennt zum Beispiel, wer die Musik-App von Twitter kennt zum Beispiel, die es nur in den USA gibt, die ist unheimlich gut gemacht, ist visuell voll schön, ist wirklich mal ein Test wert. Und ja, da kann man mehr machen als so eine langweilige kleine Liste, die da irgendwo mit drin hängt. Ja. Aber wie gesagt, es ist jetzt eine frühe Beta, wir müssen auch mal abwarten, wenn das Ding fertig ist. Ob wir dann überhaupt in Deutschland über das Thema reden müssen oder ob die GEMA unser Thema bleibt.
Ja, das ist zu befürchten. Wobei ich denke schon, dass es früher oder später bei uns erscheinen wird. Wobei,
ja, das glaube ich auch. Ja. Ja,
ist so ein Ding. Ja, also, das wird also auch kommen, früher oder später, hoffentlich.
Also, was ich ganz cool fand, ganz am Rande vorgestellt, ist diese Geschichte, wenn dein iPhone jetzt geklaut wird oder verloren geht.
Und das habe ich gar nicht verstanden. Bisher wusste ich, kann ich es fernsperren.
Du kannst es auch fern löschen.
Ja.
Und wenn du das iPhone fern gelöscht hast, dann kann das keiner mehr installieren. Dann kann nur noch der mit dem Account,
den du gelöscht hast,
mit dem kannst du es noch installieren.
Ja. Das ist der Unterschied zu vorher. Vorher konntest du, wenn es gelöscht war, einfach neu installieren.
Genau, und platt machen, neu installieren.
Ah, okay. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, das ist eine gute Funktion.
Ja.
Mir hat ja mal einer versucht, mein iPad zu klauen in Paris. Hat es mir aus der Hand gerissen. Ich war aber schneller.
Okay.
Nee, das war kleine Geschichte am Rande. Ich bin U-Bahn gefahren und normalerweise hatte ich das iPad immer in einer Plastiktüte drin, schön versteckt und um den Arm gebunden, damit man es nicht einfach so entreißen konnte. An dem Tag hatten wir aber die Koffer schon gepackt und die Tüten waren auch schon weg und ich war nochmal in der Stadt. Kam dann aus der U-Bahn raus, ging dann durch die Tür, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man geht so durch die Tür auf die Rolltreppe und man kann aber nicht zurück durch die Tür, man kann nur in eine Richtung durch. Und stand dann also auf dieser Rolltreppe und plötzlich reißt mir von hinten jemand das iPad aus der Hand. rennt die Treppe runter und klettert über diese Tür drüber. Das geht ja gerade so. Ich war aber dann schneller und hatte dann sein Bein. Und hat dann gesagt, entweder du kommst zurück oder ich beiße dir in den Fuß. Und dann hatte ich mein iPad wieder. So, kleine Geschichte am Rande. Schauen wir mal ein bisschen so in die Glaskugel, in die Zukunft, wenn wir schon zusammen sind. Auch ein neues iPhone wurde, das war aber eigentlich klar, nicht vorgestellt. Auch kein neues iPad, auch kein neues iPad Mini. Wann kommen denn all diese Dinge in der näheren Zukunft? Wann kann ich damit rechnen? Was meint ihr? Wieder im Herbst Vorstellung und Winter Verkauf? Oder was,
ja, Herbst Vorstellung, glaube ich, und dann im Frühling verkaufen. Glaube ich. Ja.
Kein Weihnachtsgeschäft.
Die iOS-Geräte?
Ja, ich denke mal, es ging auch um iOS, um neue iPad, ja. iPhones und so weiter. Also klar, iPads wahrscheinlich noch im Winter, also vor dem Weihnachtsgeschäft vielleicht. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen zurückrudern und diese Geschwindigkeit, die ich glaube nicht, dass sie jedes Jahr ein neues Gerät rausbringen und hier oder alle Dreivierteljahr oder manche Gerüchte von einem halben Jahr immer reden. Ich glaube, dass das irgendwann mal, es hält ja kein Mensch durch, immer diese Produktzyklen, die haben, oder?
Ja, ein halbes Jahr ist auch übertrieben. Aber ich gehe davon aus, dass zwischen dem 9. September und dem hier noch auf den Mittwoch gehen, 17. Oktober vorgestellt wird, in diesem Zeitraum.
Und dann das Weihnachtsgeschäft.
Genau, wie immer. Also früher war es ja immer im September, Anfang September, dann ist es ja immer mehr nach hinten gerutscht. Und jetzt war es, glaube ich, ein paar Mal Oktober. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Letztes Jahr war auch Oktober, glaube ich. Aber ich denke, so zwischen Mitte September und Mitte Oktober wird was passieren. Und das iPad ist eigentlich unumgänglich. Das Große, da wird auch nicht viel mehr laufen als eben diese Designanpassung ans iPad Mini und das Übliche. Man baut halt den Prozessor ein, der gerade auf dem Markt ist und erhältlich ist. Retina hat schon das große iPad. Retina beim iPad Mini wird wie beim MacBook Air wahrscheinlich noch zu teuer sein.
Ehrlich?
Dieses Jahr. Können wir schon
vorstellen. Glaube ich auch, ja. Ja, glaube ich auch.
Und iPhone genauso. Ich meine, da ist jetzt halt die S-Variante an der Reihe. Und da spricht für mich nichts dagegen, dass man im gleichen Gehäuse eine S-Variante jetzt rausbringt. Auch ein bisschen upgegradet. Kamera kann man, glaube ich, gerade gar nicht mal upgraden, weiß ich nicht. Dann halt auch ein Prozessor oder sowas.
Ja, vielleicht ein anderes Display. Ich weiß nicht, wie weit das ist, ob das produktionsreif ist und so weiter. Ja, genau. Also es gibt schon noch ein paar Sachen, die wirklichen Nerds quasi irgendwie haben wollen. Aber ich bin der Meinung immer, ich brauche Sachen, die halt funktionieren, die nicht so anfällig sind, wie jetzt das Display beim S4 am Anfang ja war. Und lieber warte ich noch ein Jahr oder ein halbes Jahr und ich weiß, dass die Hardware halt auch sauber funktioniert.
Also ich denke auch, dass ein neues Display eher dann was wäre für das iPhone 6.
Ja, da genau.
So als neues Feature. iPad Mini, kein Retina, das fände ich eigentlich eher, ehrlich gesagt, schade, weil ich habe im Moment das große iPad. Ich bin wirklich am Überlegen, ich hätte eigentlich schon gerne lieber das kleinere iPad. So vom Arbeiten finde ich das eigentlich praktischer. Aber da fehlt mir eben das Retina-Display.
Ja, aber das ist halt die Zielgruppe vom kleinen iPad. Ich denke, das ist der Preiskampf. Spielt da eine Rolle und ich habe keine Ahnung, was das für Mehrkosten wären, aber ich vermute, die wären zu hoch.
Es wurde ja viel spekuliert in den letzten Jahren, kann man ja schon fast sagen, über einen Fernseher, über eine Brille, über eine Uhr. Wird es irgendwann kommen oder denkt ihr, nee, da halten die sich komplett raus?
Also ich habe auch mal gedacht, dass Apple niemals in ihrem Leben quasi ein Telefon rausbringt. Also ich verkaufe Apple schon seit 15 Jahren und wenn ich jetzt wahrscheinlich sage, nee, die bringen niemals ein Fernseher raus, dann bringen sie nächstes Jahr einen raus. Also ich sage dazu nichts. Ich finde nur Apple TV an sich, also diese Box, ist komplett unterschätzt. Also sie kann mehr, als sie eigentlich auf den ersten Blick macht und ich finde das ein ziemlich gutes Gerät. Und warum sollen die anderen nicht einfach von mir aus ihre Fernseher bauen, wie sie alle wollen, wenn ich so eine klasse Box habe, die ich da anschließen kann.
Gleiche Meinung habe ich auch. Also ich habe mich ja beim iPad Mini so verschätzt. Ich habe ja immer gesagt, es kommt nicht. Und ich fand es auch ganz arg schlimm. Ich finde es bis heute schlimm.
Ehrlich?
Sie haben es zwar gemacht, aber Apple hat uns jahrelang eingebläut, dass eine App genau für diesen Bildschirm optimiert sein muss. Es hieß immer, ihr müsst die App fürs iPhone optimieren, ihr müsst die App für das große iPad optimieren. Und auch dieser kluge Schachzug mit dem 4-Zoll-iPhone, die Breite zu belassen und nur die Höhe zu ändern, damit nichts skaliert werden muss und die App genau so, wie sie der Entwickler sich gedacht hat, dargestellt wird. Und dann macht man diesen Cut zum iPad Mini. Das konnte ich nicht fassen. Ich wollte es vorher nicht glauben. Und es war dann so. Und ich ärgere mich, ich habe eins da. Ich ärgere mich heute aber noch oft darüber, dass zum Beispiel diese, wie sagt man da, diese Punkte, die du berührst mit dem Finger. Also das ist ja nicht genau ein Punkt. Das ist ja diese Area, dieser Bereich. Und wenn ich zum Beispiel im App Store bin und da oben was suchen muss, das ist ja auch alles einfach runter verkleinert. Das heißt, da oben, der Bereich, den du mit dem Finger treffen musst, um die Eingabe aus dem Feld rauszulöschen, ist nicht mehr so einfach, den triffst nicht mehr einfach so, da musst du dich schon konzentrieren, um drauf zu treffen. Und so kleine Geschichten, die Nachteile von dieser Skalierung klar machen. Ich sage immer, das ist das Gleiche, wie wenn du jetzt einen Designer ein A4-Magazin machen lässt und druckst es nachher in A5, weil es billiger ist. Mhm. Ja, dann ist halt die Schrift zu klein. Deswegen hat der Facebook die App nochmal fürs iPad Mini optimiert, was ja nie hätte so sein sollen und was man wahrscheinlich bei Apple nie laut sagen darf. Aber deswegen, ja, kommen wir zum Fernseher. Sage ich auch, den gibt's nicht. Das ist, also mir geht's da wie dir, Mike. Wahrscheinlich bringen sie ihn jetzt raus, nur um uns beiden aufs Dach zu geben.
Wahrscheinlich, das glaube ich auch, ja. Wir haben das wieder gehört.
Ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich glaube, das ist so ein eingefahrener Markt. Es gibt ja sehr gute Fernseher. Ich meine, es gibt da Firmen, die sind da richtig fett drin und die machen gute Geräte. Und Apple nutzt einfach den HDMI-Anschluss, der da hinten drin ist, und bringt die Inhalte auf den Fernseher. Und beim Apple TV sind Inhalte eben das Problem. Wir haben jetzt Watch Ever hier, was schon ein Riesenfortschritt ist, meines Erachtens. Das sagt euch was, Watch Ever.
Ja, ja.
Eben, ich bin drauf und dran, mein Netflix-Abo zu kündigen. Nein, nicht ganz, aber das kriegst du hier nicht offiziell. Du musst ja über irgendwelche Proxys oder was auch immer gehen, weil wir hier so komische Sachen immer am Laufen haben. Aber es ist, wenn wir da mehr Content hätten, würde das Ding brummen auch. Da bin ich überzeugt davon. Ich hatte zum Beispiel die Strategie, Apple TV in jeden deutschen Haushalt zu bringen. Wäre ganz einfach. Apple hätte mitbieten müssen bei der Versteigerung der Bundesliga-Rechte, die aus der Portokasse kaufen. Das machen die ja. Die können die überbieten. Ja. Und dann an Sky und die Telekom lizenzieren. Da kriegen die ihre Ausgaben wieder rein. Und dann sagst du, hey, wenn du jetzt ein Apple TV kaufst, dann kriegst du ein halbes Jahr lang für Umme Bundesliga mit oben drauf. Mhm. Was meint er, wo das Ding überall steht?
Ja,
und die haben ja da Erfahrung, das funktioniert. In den USA kannst du Eishockey und Basketball und was weiß ich über Apple TV gucken. Da kaufst du einen Season Pass, so wie Sky hier, nur über Apple TV.
Ja.
Genial. Und das sind halt Amis, die wissen, also die interessiert der Markt hier dann im Detail wohl doch nicht so. Nee. Oder da fehlen die fehlt der nötige Einblick und die nötige Liebe vielleicht auch dafür, sich hier um mehr Content mit der nötigen Effizienz zu kümmern.
Aber wenn das so eine geniale Box ist, und ich habe sie ja auch, frage ich mich oft, wieso machen die nicht mehr damit? Also es wird ja immer wieder, erstmal Inhalte, gut, das ist hier in Europa wirklich extrem schwierig, weil es einfach ein Markt ist, der komplett zerrissen ist zwischen den Ländern, ist sicher ein großes Problem, aber sie nutzen es ja auch nicht für andere Dinge. Also es wird ja schon seit Jahren oder seit 2-3 Jahren darüber gerätselt, warum machen die keine Apps auf das Apple TV?
Ja,
machen sie auch nicht. Ja. Ja, ich warte ja, ich warte und warte und warte und es kommt einfach nicht und das wundert mich. Gut, der Prozessor, der da drauf ist, ist natürlich jetzt auch nicht der Wahnsinnige, also ist nicht vergleichbar mit irgendeiner Playstation oder Xbox oder was auch immer, aber man könnte ja schon ein bisschen mehr machen, also wenn es auch nur Wetter-Apps wären oder ähnliches Zeugs, aber auch das machen sie nicht. Und ich habe ein Apple TV zu Hause, ich nutze es auch ab und zu, aber ich ärgere mich dann doch, dass das Ding nicht mehr kann.
Hast du mitgekriegt, dass Apple jetzt eine API für einen Game-Controller freigegeben hat?
Das habe ich mitbekommen. Auf deiner Seite habe ich das gelesen.
Der auch drahtlos sich mit Geräten verbinden kann.
Ja, eben, dann könnte man doch eben die
das wird auch kommen, da bin ich mir sicher. Ne?
Dann könnte man doch das Apple TV dafür nutzen, um kleine Spielchen da drauf machen zu können. Ja?
Das kann ich mir auch vorstellen, dass es kommt.
Ja, glaube ich auch. Also das ist auch gaming-technisch ist iOS und so weiter noch ein Riesenmarkt. Und das mit dem Apple TV zu verbinden und zu verknüpfen, Controller am Apple TV anzumelden, und es wird kommen. Ich glaube, dass Apple selber sogar überrascht war von diesem Gerät, dass das eigentlich eine coole Geschichte ist, was sie da gemacht haben.
Aber wir reden jetzt schon so lange darüber, dass es doch kommen müsste und es kommt und kommt nicht. Und ich frage mich, warum.
Die haben auch viel zu tun gerade, glaube ich.
Ja, dann stellen sie halt noch ein paar Ingenieure ein.
Ja, das ist aber nicht so einfach. Ich glaube, die suchen ja auch Ingenieure.
Also. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, dass es das ist halt, wir haben ja auch jahrelang gesagt, das ist ein Hobby, das lässt man halt so nebenbei laufen. Ja. Und es gibt halt diese Hauptbaustellen und da ist es noch keine davon. Mhm. Aber es ist durchaus eine interessante Ergänzung und ich kann mir schon vorstellen, dass eben, lass es die jetzt mit ihrer Game-Controller-Schnittstelle, es kommen die ersten Spiele und dann ist eigentlich der Zeitpunkt da, wo man mal sagen kann, hey, warum können wir das jetzt nicht mal auf dem Fernseher laufen lassen? Verbind doch hier mal deinen Game-Controller mit dem Fernseher. Bluetooth ist ja drin. Waren ja auch alle überrascht, als man plötzlich eine Tastatur damit verbinden konnte und zwei Jahre stand das Bluetooth ungenutzt im Raum.
Richtig. Und ich meine, ich finde, ihr habt recht, wenn ihr sagt, naja, Apple muss keinen Fernseher bauen. Was mir halt einfach auffällt, und da habt ihr auch recht, ist, dass eben die ganzen Fernseher, die verkauft werden heutzutage, immer noch heute, also ich habe einen Samsung und da ist halt die Steuerung der einzelnen Funktionen, finde ich, extrem unübersichtlich. Ist vielleicht ein bisschen besser geworden, aber ich finde es nach wie vor unübersichtlich, also wie man die ganzen Sachen einstellt und so weiter. Das wäre der einzige Vorteil, den ich persönlich sehe, wenn Apple einen Fernseher bauen würde. Weil die Technik würden sie sowieso einkaufen, ob das bei Samsung ist oder bei was weiß ich wo, ist ja im Grunde egal, das bauen sie ja nicht selber. Aber es geht mir eben um die Steuerung des Fernsehers. Die finde ich, ich habe jetzt einen Samsung relativ neuen, da finde ich einfach die Steuerung furchtbar.
Und das hätte das arrogante TV-Gerätehersteller-Pack auch verdient, dass ihnen Apple mal zeigt, wie man so ein Interface macht. Ja. Also da bin ich kürzlich auch wieder fluchend dagestanden, weil mir geht's genauso an. Das ist doch nicht so schwer. Ja, da nimmt man irgendeine kreative, einen Studenten, ja, im Praxissemester, der macht ja ein besseres Interface, als die das da hinbiegen. Ja. Und das ist das, was ich nicht ganz verstehe, warum sie sich da keine Mühe geben oder ob die wirklich so daneben sind. Da kann ich auch, wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, eine kleine Anekdote. Ich habe ein Panasonic ist es, glaube ich mal. Das Gerät ist jetzt wahrscheinlich 7, 8 Jahre alt. Einer der ersten LCD-Fernseher. Ja. Und ich habe mich jedes Mal geärgert, weil der Tuner da hinten dran hängt. Und ich muss erstmal manuell umschalten auf den richtigen Kanal, nachdem ich ihn angemacht habe. Bis ich durch Zufall beim Googlen erfahre, dass es für nahezu jeden Flachbildfernseher den Hotelmodus gibt und dann brauchst du so einen Spezialcode, den kannst du im Internet ergoogeln, den gibst du über die Fernbedienung ein und dann kannst du zum Beispiel den Standardeingang festlegen von dem Gerät, eine maximale Lautstärke vergeben. Da hast du so Komfortmöglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten, die du normal vermisst. Und ich denke, das ist doch jetzt nicht zu viel verlangt, dass ich einen Standardeingang bei einem Fernseher vorgebe.
Das sind halt Dinge, die mich aufregen und genauso, ich habe die PlayStation 3 da liegen, die ich relativ selten benutze und ich jedes Mal, wenn ich das Ding einschalte, ärgere ich mich über diese Menüführung, die ich also wirklich ganz grauselig finde. Ich habe die kürzlich umgesteckt von einem HD-Fernseher in einen, also Full HD zu einem HD-Fernseher, also mit einer anderen Auflösung. Ich musste erstmal im Internet googeln, wie ich das hinbekomme, dass ich überhaupt was auf dem Fernseher sehe. Ja. Weil ich habe nichts auf dem Fernseher gesehen, als ich es angeschlossen habe. Ja? Da kam kein Menü, hier bitte, Auflösung hat sich verändert, sollen wir das übernehmen oder nicht? Da kam einfach gar nichts. Und ich musste dann erst googeln, dass man irgendwelche Knöpfe drücken muss lange, damit der in den Modus versetzt wird, dass er eben jetzt die Einstellung wieder verändern kann. Und lauter so Zeugs, ich verstehe es nicht. Und das ist eben die Stärke von Apple meiner Meinung nach, dass die verstanden haben, wir brauchen eine einfache Menüführung und das würde ich mir eben für einen Fernseher auch wünschen. Deshalb würde ich mir ja ein Apple TV wünschen, aber wie gesagt, die Box, wenn die mal endlich aufgebohrt wäre, wäre eine schöne Sache, aber ich warte da jetzt also wirklich schon seit Jahren drauf, dass das passiert und es passiert einfach nicht und es nervt langsam. Ja,
gut, sie haben glaube ich wirklich mehrere Baustellen. Das ist halt so, Rocks hat gute Ingenieure, gute Leute und die findest du nicht immer und überall, denke ich mal, heutzutage. Und aber sie haben es wieder, was ich nur als Fazit von der Keynote für mich noch mitgenommen habe, war wirklich die Geschichte, dass sie es wieder gelernt haben, auf den verschiedenen Geräten gleiche Konzepte zu fahren und das eigentlich auch wieder schön zu vereinheitlichen. Das heißt, es fließt wirklich immer mehr zusammen und wird wieder geradliniger, als das mal früher so Auswüchse mit Kalender und so weiter war. Also das finde ich schon gut. Und ja, vielleicht kommen sie dann irgendwann mal doch und sagen, komm, jetzt lass uns da Linux auf irgendein Ding draufbauen oder unser Mac OS 10 und dann haben wir doch einen schönen Fernseher.
Da bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Dann eher noch diese Wearable Technology Geschichte, was du vorhin auch mal angesprochen hast. Ja. Wobei eine Uhr erscheint mir dazu profan. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple User dazu, wie sagt man, verdingst, eine Armbanduhr zu tragen, egal was da drauf ist, wie die aussieht. Das ist eine Uhr, wie man sie aus den Screenshots kennt oder wie man auch diesen iPod Touch da auf diesen, den kleinen Nano, die letzte Generation oft am Arm gesehen hat. Das glaube ich nicht, dass Apple das verlangt von dem Kunden.
Ja. Also Wearable wird kommen, das glaube ich schon auch. Aber ich glaube nicht, dass das von Apple kommt, sondern ich würde eher sagen, dass das funktioniert dann bei Apple genauso wie bei den Autoherstellern jetzt. Also ich finde, das war auch noch eine Geschichte in der Kino, die interessant war mit den Autos. Aber so wird es auch funktionieren. Apple wird dann zusammen mit irgendwelchen Adidas oder sonst irgendwelchen Kleidungsherstellern das zusammenarbeiten. Also da wird einfach Technologien zusammengeworfen. Also der eine hat Ahnung von Klamotten und Nähen und Stoff und so weiter. Das hat Apple ja gar nicht, ja.
Ja, ich meine, das brauchst du dafür auch. Ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt. Also ich meine, ich bin jetzt bis auf die Fitnessarmbänder und die ganzen Geschichten abgegangen. Diese Wearable-Geschichten sind ja nochmal einen Schritt weiter dann.
Ja, aber Fitnessarmbänder ist auch eine andere Baustelle, glaube ich, gell?
Ja, aber da ist schon die Verkettung so eng inzwischen. Also mir gefällt es ganz gut. Ich habe gerade das Up von Jawbone und ich teste sie so der Reihe nach durch. Und bei dem Band finde ich es genial, dass du programmierst es halt übers iPhone, wann es dich auch wecken soll und so. Du kannst für jeden Tag eine Weckzeit festlegen und du hast dann, ich brauche keinen Wecker mehr stellen. Also ich lege mir halt ins Bett und irgendwann vibriert morgens das Armband, weil ich jetzt unter der Woche jeweils zur gleichen Uhrzeit aufstehe, Samstag, Sonntag später. Und solche Geschichten sind da drin. Und dazu hast du eben noch diesen Motivations- und Fitnessaspekt. Da tut sich schon viel und da gibt es auch unheimlich viele Apps inzwischen, die darauf abzielen und sich. Oh, die Katze schreit hier.
Die auch rollig, weil die hört sich an wie meine Katze.
Die jammert aber ganz schön.
Die auch rollig. Ja.
Nita, komm mal her. Ich muss dann immer mit dir reden, dann ist gut.
Ja, die will halt auch was sagen dazu, verstehst du? Aber das mit den Fitnessarmbändern finde ich auch eine geile Geschichte. Aber da gibt es so ein Start-up gerade, was ich noch ziemlich cool finde. Ich weiß den Namen bloß nicht mehr.
Was macht das?
Es kann noch ein bisschen mehr, zumindest auch zum Beispiel schwimmen gehen, was du bei den anderen ja irgendwie nicht kannst, glaube ich, gell?
Ja, mit Up kannst du es und mit Fitbit Flex kannst du es. Fitbit Flex heißt es. Das ist das Neueste, das jetzt rauskommt.
Das ist das Neueste, genau. Das habe ich bei dir auch gelesen, mal auf der Seite. Das ist,
ja, der Nikolas testet das gerade und das ist halt im Prinzip ein Schrittzähler in einer Gummi. Hülle, die du ums Armband ums Handgelenk rumlegst. Also für mich sieht es immer so aus wie so ein USB-Stick. Die kennt ihr doch auch nicht, die man da ums Armband tragen kann. Okay. Finde ich jetzt nicht so schick. Ich sag, mein Wunsch, Fitnessband kommt hoffentlich auch dieses Jahr noch von Nike. Also ich kann mir vorstellen, dass sie da dran arbeiten an ihrer zweiten Generation.
Adidas?
Und das ist. Nee, ich glaube, die müssen da zu tief einsteigen. Nike hat ja das Fuelband und das gibt's in Deutschland immer noch nicht. Und ich glaube, dass die jetzt einfach sagen, nee, die erste Generation, die bringen wir da gar nicht mehr auf den Markt. Mit der zweiten stellen wir richtig einen Fuß in alle Türen und kommen da halt weltweit auf den Markt. Und da hoffe ich, dass die jetzt eben quasi ihr Ding mit sowas wie Up, mit dem Jawbone-Ding verknüpfen, dass sie sagen, okay, wir bauen eine Wegfunktion zum Beispiel ein, wir machen es wasserdicht, haben dann aber auch noch die Vorteile, die ich jetzt bei dem Up vermisse, dass du ein schönes Display hast, wo du eine Uhrzeit anzeigen kannst oder auch deine Aktivität, deine Fitnesspunkte des Tages. Weil ich muss sagen, der Motivationseffekt ist nicht zu verachten von den Dingern. Wenn du dann mit Freunden zusammen, wir hatten jetzt so eine kleine Gruppe und dann guckt jeder, hey, hast du heute schon dein Limit und so? Dann wir hocken dann abends in der Kneipe, drückt jeder mal aufs Band und sagt, ich brauche noch 400 Punkte.
Ihr hockt abends in der Kneipe, ja, geht laufen.
Haben uns das wirklich verdient. Ne? Da wird dann kontrolliert, wer.
Du schneidest das raus, Strom.
Ja? Nein. Bleibt alles drin. Aber das sind ja alles Sensoren. Also im Grunde sind es ja nur Sensoren, die dem iPhone etwas melden. Aber diese.
Andersrum wäre es interessant.
Andersrum wäre es ja, also ich gehe jetzt mal auf die Google-Brille, Google Glass zu. Das geht ja noch einen Schritt weiter. Ist das eine Zukunft, die für Apple vorstellbar ist in irgendeiner Form? Muss ja nicht unbedingt eine Brille sein.
Also Google Glass sehe ich ähnlich kritisch, wie das Feedback von eurem letzten Podcast, glaube ich, auch war. Ich finde es ein schönes Experiment, ein super interessantes Experiment, aber der Praxiseinsatz bleibt echt mal abzuwarten. Also am Ende läuft es dann drauf raus, dass quasi überall das Tragen dieser Brille verboten ist. Zumindest in Deutschland wieder. In Baden, ja.
Ich glaube einfach, die Sachen, die sind auf jeden Fall, werden die irgendwann kommen, aber dafür sind wir noch nicht reif. Also auch eben die Gesetzesgebung und überhaupt wir überhaupt, das Ganze außenrum noch nicht reif. Ich meine, du musst ja auch viele, viele Inputs dann irgendwo verarbeiten können und das können wir noch nicht.
Die Frage ist, ob Apple das selber bauen muss oder ob das eben ein Dritthersteller macht.
Ich weiß, zusammenarbeiten vielleicht, ja.
Ich weiß nicht, ob Google Glass, ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, aber ich kann mich auch täuschen, dass Google gesagt hat, ja, das wird irgendwann auch mit dem iPhone zusammenarbeiten.
Ja, haben sie gesagt.
Ja, also insofern braucht das Apple ja gar nicht produzieren im Grunde, sondern kann das einfach den Drittherstellern überlassen und sollen die sich doch damit rumärgern und die Haue dafür kriegen, aus Datenschutzgründen, schauen wir mal.
Genau, da hat Google ja ein dickes Fell.
Ja.
Die können das schon mal machen, ja.
Ich finde es aber trotzdem ein interessantes Experiment. Also ich bin wirklich gespannt auf diese Google Glass. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal so ein Ding auf die Nase setzen und es einfach mal ausprobieren. Aber es ist natürlich aus Datenschutzgründen, wir haben, wie gesagt, auch im letzten Podcast schon drüber gesprochen, ist es natürlich äußerst bedenklich. Keine Frage.
Gut. Also reizvoll ist es auf jeden Fall, ja. Aber das ist, allein wenn du überlegst, du sitzt da, wo dein Gegenüber fühlt sich ja die ganze Zeit beobachtet, oder? Und fotografiert. Das ist schon komisch.
Und selbstverständlich fotografiere ich dann auch die Hübsche, die dann an der Bar sitzt und dann wird gleich abgeglichen, wie heißt sie denn und wo wohnt sie. Und also für Stalker wirklich eine tolle Geschichte. Ja, müssen wir mal sehen. Gut, dann machen wir den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen Gästen, nämlich Chris Hieber von iPhone.de. Vielen Dank.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Sehr. Und Mike Habermeyer von joshuastream.de. Dankeschön.
Dankeschön auch.
Und in der nächsten Woche gibt es eine ganz normale Ausgabe von querfunk.de. Ich hoffe, wir hören uns da wieder. Und in 2 Wochen, so ist zumindest die Planung, gibt es wieder eine Sondersendung. Diesmal zum Thema Thailand selber bereisen. Sicher auch ein interessantes Thema. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Jerome Brunel. Tschüss.